Wir feiern einen besonderen Tag. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine Doppelkonferenz gerade hier. Während wir hier in Ulm Gottesdienst feiern, feiert die Mosaik Pforzheim auch Gottesdienst und ihr seid live zugeschaltet, richtig schön. Deswegen stehe ich auch hier, damit die Übergänge klar sind. Und ich dachte, ich stelle euch ganz kurz jemanden vor. Ich vermute, die allermeisten kennen ihn, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz oder auch sehr stolz, dass Christian nicht nur der Nachfolger von Peter ist, sondern dass du Sohn dieses Hauses bist. Also dieses Haus produziert auf jeden Fall gute Leute. Genau. Und ich war noch nie in der Ecclesia Frankfurt. Ich bin ganz gespannt, irgendwann im Herbst darf ich da sein. Du hast mich schon ein paar Mal eingeladen. Ich habe immer gesagt, sorry, ich habe anderes zu tun, ihr macht es besser. Aber ich dachte, ich spreche einfach mal Lob aus. Ich glaube, so auf Insta kriegt man ja ein bisschen was mit, was ein Pastor so macht. Und ich habe den Eindruck, diese Gemeinde hat von allen gelernt und das Beste übernommen. Also es sieht richtig, richtig cool aus. Ihr habt einen hammercoolen Pastor. Und wir erleben als Ecclesia eine neue Ära. Viele, viele Jahre waren wir dabei, alte Gemeinden neu zu beleben durch Gottes Geist. Und auf einmal beginnt die Ära der Gemeindegründung. Stuttgart war mit die erste Gemeindegründung jetzt vor 12 Jahren. Hallo, ihr Stuttgarter. Und jetzt geht eine neue Dimension los, Ecclesia Frankfurt, und du bist der Gemeindegründer. Und das Baby hat bereits ein weiteres Baby, also das ist schon fast abnormal. Und wir haben gestern ein bisschen oder vorgestern geredet. Ihr seid schon am nächsten Campus innerlich zumindest dran, das ist richtig cool. Und wir beten, dass wir euch nicht nur bewundern und anfeuern dürfen, sondern dass es Schule macht. Dass andere Menschen sagen, das, was die können, das können wir auch. Dass die Ulmer sagen, das, was die können, können wir auch. Und die Laubheimer und so weiter. Dass wir angereizt werden von dem Vorbild von Menschen. Und das ist möglich. Reich Gottes muss nicht klein bleiben, sondern Reich Gottes darf wachsen. Und ich bete, dass du einfach ein offenes Ohr hast für das Reden Gottes. Und dich, ich glaube, du wurdest schon willkommen geheißen. Schön, dass du da bist. Christi.
Ja, hey, ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Das ist so ein Vergnügen, zurückzukommen nach Ulm. Für all die, die nicht aus Ulm sind und heute auch hier mit uns unterwegs sind, ich weiß, es sind Menschen aus ganz Deutschland, da sogar aus Langenfeld hergefahren. Ich hoffe, du fühlst dich ganz zu Hause. Ich fühle mich absolut zu Hause, aber sowas von. Ja, am Ulmer Bahnhof aussteigen, das bin ich sowas von gewohnt. Habe ich 3 Jahre lang während Berühr jeden Freitag gemacht. Und es hat sich viel verändert, aber trotzdem ist es schön, Menschen zu sehen, die man kennt. Ich sehe Menschen, bei denen war ich damals in der Kinderkirche und ich weiß, ich habe ihnen das Leben nicht leicht gemacht. Ja? Danke für eure Geduld, das ist der Hammer. Und dann sehe ich Menschen, die waren bei mir in der Kinderkirche und ihr habt mir das Leben nicht leicht gemacht. Aber es sind nicht alle ganz verraten, okay? Nein, Spaß, es ist einfach cool hier zu sein. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich sag mal, wir sind als Liebe in Aktionsmannschaft hier am Start dieses ganze Wochenende. Meine Eltern haben die im ersten Gottesdienst waren, schon erlebt. Heute kriegt ihr auch nochmal einen Bonus mit dazu. Eddie Lohmann ist aus Berlin da, das ist unser, ich würde mal sagen, Chief Manager, okay? Das hört sich doch gut an, Chief Manager. Vielleicht können wir für den Eddie mal einen Applaus geben, weil Eddie ist so eine Kanone vor dem Herrn. Und seit vielen Jahren einfach treu mit dabei und ich freue mich so, dass Eddie auch einfach mit an Bord bleibt und es ist der Wahnsinn, mit dir zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir auch ganz besonderen Besuch aus der Ukraine, das ist Pastor Juri Trotz mit seiner Familie, seine Frau Diana und Tochter Evelina sind mit dabei. Und ich lade Juri mal ein, nach vorne zu kommen. Der kriegt das sogar auf Deutsch mit, das ist der Hammer. Der Übersetzer kommt auch. Und Juri ist einfach aus der Ukraine vorgestern hier angekommen in Deutschland, weil über Liebe in Aktion und auch aus eurer Gemeinde 2 Sprinter verschenkt wurden, die jetzt hier vollgepackt wurden mit humanitärer Unterstützung. Und Juri bringt sie selber zurück in die Ukraine. Und ich weiß, dass aus unseren Kirchen, aus diesen Kirchen Tausende an Euros geflossen sind, um dort einen Unterschied zu machen. Und ich spüre, wenn ich mit ihm rede, diese Liebe kommt an. Die merken das, die sind unglaublich dankbar dafür. Und es wäre einfach so schade, wenn Juri nicht auch was mit euch teilen kann. Von daher, the microphone is yours. Thank you.
Приветствую вас, дорогая церковь.
Ich grüße euch, liebe Gemeinde.
Для меня большая честь сегодня передать искреннее приветствие от нашей церкви в городе Луцке.
Es ist für mich eine große Ehre, wirklich ehrliche und wahrhafte Grüße zu übergeben aus unserer Stadt.
а также от наших миссионеров миссии «Голос надежды».
Und von unseren Missionaren aus der Mission Stimme der Hoffnung.
Одна из целей моего приезда сюда в Германию это сказать вам большое спасибо.
Eines der Ziele, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ist einfach erstmal zu sagen, vielen, vielen Dank.
Не просто сказать спасибо Господу.
Also nicht einfach zu sagen, Gott danke.
Не просто сказать вам спасибо.
Oder euch danke zu sagen.
Но сказать Господу спасибо за вас.
Sondern Gott für euch danke zu sagen.
Апостол Павел говорит в своем послании, что я благодарю Бога за каждого из вас.
Апостол Павел schreibt in seinen Briefen, ich danke Gott für euch.
Потому что это большая, это высшая мера благодарности.
Das ist so die höchste Stufe der Dankbarkeit.
Я вижу то, что сегодня Бог делает через нас, через церковь.
Und ich sehe das, was Gott heute durch die Gemeinde tut.
Вы все, наверное, знаете, что сейчас происходит в нашей стране, в Украине.
Und ihr wisst wahrscheinlich alle, was in unserem Land gerade passiert.
И написано в Слове Господнем, нам не безизвестно.
In dem Wort Gottes steht geschrieben, uns sind die Werke des Teufels nicht verborgen.
И мы знаем, для чего он пришел.
Und wir wissen, warum er gekommen ist.
Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Er ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu verderben.
Но Господь Иисус Христос говорит, что я пришел для того, чтобы вы имели жизнь. И жизнь вечную.
Aber der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und zwar ewiges Leben.
И он нас, церковь, призвал для того, чтобы мы несли его слово.
Und er hat uns dazu berufen, dass wir sein Wort weitertragen.
Чтобы мы несли жизнь, чтобы мы проповедовали Царство Божие.
Und dass wir das Königreich Gottes predigen.
И поэтому, дорогая церковь, я хочу для вас оставить одно место Писания.
Und deswegen, ihr Lieben, eine Stelle möchte ich mit euch teilen.
В Слове Божьем, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих написано.
In Matthäus 16, 18 heißt es.
Я говорю тебе, ты Петр.
Ich sage dir, du bist Petrus.
И на сём камне я создам церковь мою.
Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen.
И врата ада не одолеют её.
Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.
Весь секрет нашего успеха в слове церковь.
Das Geheimnis des Erfolges steckt eigentlich in dem einen Wort Gemeinde.
Когда сегодня нас спрашивают, как вам удалось наладить вот такую цепочку взаимодействия волонтеров и миссионеров.
Wenn man uns heute fragen würde, wie habt ihr es geschafft, so viele Freiwilligen und Missionare in die Mission mitzunehmen?
Как вам удалось вывести из зоны боевых действий столько много людей?
Wie habt ihr es geschafft, so viele Menschen aus der kritischen Zone oder Kampfzone rauszuholen?
И мы отвечаем,
wir sagen,
весь секрет в слове церковь.
Das Geheimnis steckt in dem Wort Gemeinde.
Один из наших пастырей вывез из зоны боевых действий 1800 человек.
Einer unserer Pastoren hat aus der Kampfzone 1800 Leute rausgebracht.
На своем микроавтобусе, в котором помещалось 9 человек, он сумел посадить туда более 20.
Also in seinem Van, wo normalerweise 9 Menschen Platz hätten, hat es geschafft, 20 Leute mitzunehmen.
Когда люди не понимают, как это работает,
wenn Menschen nicht verstehen, wie funktioniert das,
мы по-другому не можем объяснить, когда из Мариуполя девочку-сироту церковь отправила с братом в Киев.
Als ein Mädchen aus Mariupol nach Kiew mit ihrem Bruder, ein kleines Mädchen, gesandt wurden, ja.
И церковь приняла ее, она там переночевала.
Und da hat die Gemeinde sie aufgenommen, sie haben dort übernachtet.
И другой брат с другого города поехал в Киев, чтобы забрать ее и завести на запад.
Und ein anderer Bruder kam von einer anderen Stelle nach Kiew und hat sie mitgenommen und hat sie woanders gebracht.
И третий брат с другого города приехал ее забрать, чтобы завести в Польшу.
Und ein anderer Bruder von einer anderen Stelle hat sie dann mitgenommen und hat sie nach Polen gebracht.
И в Польше в церкви она переночевала, и другой брат из из Германии приехал, чтобы забрать ее в свою семью.
Und dort in Polen, da kam ein anderer Bruder aus Deutschland und hat sie dann aufgenommen bei sich in der Familie.
И все это заключается в одном слове – церковь.
Und das steckt alles in diesem ein Wort – Gemeinde Gottes.
Когда меня спрашивают, как вы можете сейчас все это поддерживать, чтобы заправить автомобиль, чтобы направить людей, я говорю, все заключается в одном слове – церковь.
Und auch wenn man fragt, wie schafft ihr es mit dem Sprit und dem Tanken und der ganzen Koordination, ich sage, ein Wort – Gemeinde.
Я говорю, что церковь в Германии, в Ульме, она дала нам финансы для того, чтобы мы могли заправить наши автомобили.
Und die Gemeinde in der Stadt Ulm hat uns Geld gegeben, damit wir die Autos tanken können.
Другая церковь из села привезли продукты в нашу церковь.
Eine andere Gemeinde aus einer anderen Stadt hat Lebensmittel gebracht.
И мы взяли эти продукты и завезли на восток в церковь, например, в Харьков.
Und wir haben dann diese Lebensmittel zum Beispiel nach Kharkiv gebracht.
И все это в одном слове.
Alles in einem Wort.
Дорогие братья и сестры,
Liebe Geschwister,
мы есть церковь.
Wir sind die Gemeinde.
У нас одна кровь.
Wir haben ein Blut.
Кровь Иисуса Христа.
Das Blut Jesu Christi.
И написано в слове, что врата ада ее не одолеют.
Und das Wort Gottes sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.
Слава нашему Господу.
Preis den Herrn.
Я хочу, дорогие мои, чтобы вот эта связь, вот это, вот этот network, чтобы он работал всегда.
Und ihr Lieben, das ist wirklich mein großer Wunsch, dass dieses Netzwerk für immer funktioniert.
Эта связь лучше, чем 5G.
Diese Verbindung ist besser als 5G.
Это лучше, чем Internet.
Das ist besser als Internet.
Это лучше, чем любая какая-то связь, потому что в любой город, когда я приезжаю, я встречаю там своих братьев и сестер.
Und das ist besser als alles andere. Egal in welche Stadt ich gehe, ich kann meine Geschwister sehen dort.
И они готовы меня принять.
Und sie sind bereit, mich aufzunehmen.
Я благодарю вам, дорогие братья и сестры, за то, что вы приняли нас.
Euch sehr dankbar, dass ihr uns aufgenommen habt.
Помогли нам в трудную минуту.
In einer schwierigen Minute Situation geholfen habt.
Я верю, дорогие мои, что придет тот день, когда мы встретимся на небесах.
Und ich glaube, meine Lieben, dass eines Tages, wenn wir uns im Himmel sehen,
и Господь каждому из нас скажет: добрый и верный раб.
Wo der Herr zu jedem von euch sagen wird: mein treuer und guter Knecht.
Ты был верен.
Du warst treu.
И я тебе дам больше.
Und ich gebe dir mehr.
Да благословит вас всех Господь.
Der Herr segne euch.
Если вы не против, мы можем помолиться еще раз.
Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne gemeinsam mit euch zusammen beten. Ja.
И благословите имя Господне.
Und den Herrn preisen, ja.
Благодарим тебя, Господь, за твою милость.
Herr, wir danken dir für deine Gnade.
За то, что ты любишь нас.
Dafür, dass du uns liebst.
За то, что ты, Господи, назвал нас своими.
Dass du uns deine genannt hast.
За то, что ты сделал нас своими родными.
Dass du uns zu deiner Verwandtschaft zählst.
Ты сделал, Господи, нас братьями и сестрами.
Dass du uns zu Geschwistern gemacht
ты
hast.
Ты дал нам одну кровь твою, которая очистила нас и освятила для царства твоего.
Und du hast uns dein Blut gegeben, ein Blut, was du bereit warst für uns zu geben, damit wir gereinigt werden vor
Мы
dir.
Мы благодарим тебя за это братство.
Wir danken dir für die Brüderschaft.
Я благодарю тебя за церковь Ульме.
Danke dir für die Gemeinde in Ulm.
Я благодарю тебя за служителей в этой церкви.
Ich danke dir für die Diener in dieser
Gemeinde.
За ихнее
открытое сердце.
Für ihre offene Herzen.
За ихнее желание служить тебе.
Für ihren Wunsch, dir zu dienen.
Благослови ты эту церковь и служителей.
Herr, segne diese Gemeinde.
Пусть твое помазание, Господи, будет над каждым из них.
Lass deine Salbung über jedem von diesen Menschen
sein. Пусть твоя благодать, Господи, руководит ими.
Lass deine Gnade die Menschen leiten.
Пусть твоя милость, Господи, будет над каждым членом церкви.
Dass deine Gnade über die einzelnen Menschen, Mitglieder der Gemeinde
sind. Пусть милость будет твоя над этим городом и этой страной.
Dass deine Gnade über diesem Land ist.
Мы благословляем твоим именем.
Wir
благодарим тебя.
In deinem Namen.
Славим тебя.
Wir preisen
тебе
dich.
Слава.
Und lieben.
Amen.
Amen.
Wow, hey, vielen, vielen, vielen Dank, Pastor Juri. Das waren richtig starke Worte, oder? Jesus baut sein Königreich. Er ist nicht die Königreiche Gottes, sondern das Königreich Gottes. Ein König, eine Königsfamilie. Und deswegen, ihr habt unser Wort, dass wir auch weiter für euch beten in der Ukraine und mit euch gemeinsam da an der Frontline stehen, diesmal leider im wahrsten Sinne des Wortes, um einen Unterschied zu machen. Hey, wenn du eine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, schlag sie doch mal mit mir auf. Vielleicht hast du auch so eine Fake-Bibel dabei, ja, so ein iPad oder sowas, ein Handy. Ist nicht das Gleiche, aber ist auch cool. Ich habe auch eins. Schlag es doch mal mit mir auf. Aber wir lieben Gottes Wort, oder? Irgendjemand, der ein Amen dafür hat? Wir lieben die Bibel. Ja, das war noch leise, aber das kriegen wir noch hin, dass da richtig Leidenschaft für Gottes Wort rüberkommt. Hey, ich habe hier zu hunderten Predigten von David zugehört, von Pastor David. Und eine der Sachen, die hier ganz tief in mein Herz gepflanzt wurde, ist eine tiefe Liebe und eine tiefe Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und ich hoffe, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir wissen, Gott spricht hier zu uns. Und wenn wir die Bibel mit Glaube lesen, im Vertrauen darauf, dass sein Wille für unser Leben bedingungslos gut ist, dass er einen großartigen Plan für unser Leben hat und dass er die ewige Hoffnung ist, dann erleben wir, dass seine Kraft in unserem Herz, in sein Wort in unserem Herzen eine Saat sät. Und die Frucht dieser Saat ist unglaublich süß, unglaublich kraftvoll und sie verändert Leben. Und deswegen schlag doch mit mir auf Epheser Kapitel 1, die Verse 18 bis 21 lesen wir gemeinsam. Und da steht, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Welcher Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereithält. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Amen. Wow, das sind powervolle Worte, oder? Also der Epheserbrief, falls du ihn noch nie so wirklich gelesen hast oder schon lange nicht mehr, ist eine richtig gute Nachtlektüre. Da ist so viel Dichte drin, da steckt in jedem Satz so viel Volumen drin. Und dieser Text begeistert mich schon seit einer ganzen Weile und wir werden ihn mal gemeinsam ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich habe so eine Geschichte gehört von einem Mann, ein Deutscher, er hat Urlaub gemacht in Israel. Hast du schon mal Urlaub in Israel gemacht? Das soll super schön sein, ich war noch nie dort. Aber er hat seine Frau eingepackt, er hat seine Kinder eingepackt und das noch nicht genug, er hat seine Eltern mit eingepackt, er hat seine Schwiegereltern mit eingepackt, er hat Opa und Oma von beiden Seiten mit eingepackt, der ganze große Clan ist ab nach Israel Urlaub machen gegangen. Und dann ist das Schreckliche passiert, mitten im Urlaub in Jerusalem stirbt die Schwiegermutter. Und er ist ein guter Schwiegersohn. Er macht sich an das ganze Formelle, er kümmert sich um das, was geregelt werden muss. Er geht aufs Amt und checkt aus, wie das Ganze funktionieren könnte. Und dann wird ihm dort von dem Sachkundigen erklärt, du kannst, wenn du willst, deine Schwiegermutter, den Leichnam deiner Schwiegermutter nach Deutschland transportieren lassen und dort beerdigen lassen. Aber dieser Transport kostet dich 15.000 Euro. Die Alternative ist die, du lässt deine Frau hier in Jerusalem beerdigen. Und weißt du, bei uns in Jerusalem sind Beerdigungen super günstig, $150 und wir machen dann richtig sauberen Job. So, und der Mann denkt kurz nach und sagt dann, nein, hey, selbst wenn das 100.000 Euro kostet, meine Schwiegermutter bringen wir zurück nach Deutschland. Der Sachkundige ist ganz gerührt und sagt, wow, du musst aber deine Schwiegermutter echt lieb haben. Der Mann sagt, naja, nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe da immer nur diese Geschichte im Kopf von diesem Mann, der in Jerusalem begraben wurde und 3 Tage später von den Toten auferstanden ist. Und das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Also ich fand die Geschichte sehr amüsant. Und ich weiß, es ist nicht mehr Ostern, ist schon ein paar Tage her, aber ich habe euch trotzdem eine Osterpredigt mitgebracht. Und ich finde, das ist auch legitim, weil Jesus ist nicht gestorben und von den Toten auferstanden, damit wir an einem Tag im Jahr uns daran erinnern, was er getan hat. Sondern Ostern ist passiert, damit du und ich an jedem Tag im Jahr in der Auferstehungsrealität Gottes leben dürfen. Und ich hoffe, ich kann dir heute so einen Reminder ins Herz pflanzen, dass du dich daran erinnerst, ja, stimmt, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Und das macht was mit dir und das macht was mit mir. Das Wort Ostern kannst du in der Bibel suchen und du wirst es nicht finden. Das ist deutsches Vokabular. In der Bibel wird diese Story nicht Ostern genannt, sondern sie wird Evangelium genannt. Evangelium. Und das Wort Evangelium, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich, das Wort Evangelium bedeutet übersetzt nichts anderes als gute Nachricht, gute Botschaft. Und ich finde, das ist auch ein bisschen eine dezente Untertreibung, weil wenn wir das ernst nehmen, was diese gute Nachricht für einen Impact auf unser Leben hat, dann ist es mit Abstand die beste Botschaft aller Zeiten. Sie ist unglaublich kraftvoll. Und ich wünsche mir für mein Leben und für dein Leben, dass wir diese Realität, in die uns Jesus durch seine Auferstehung hineingerufen hat, dass wir sie wirklich erkennen und wahrnehmen und verstehen. Es ist so powerful, was Jesus für dich und für mich ermöglicht hat. Und das ist nicht nur mein Wunsch, es ist der Wunsch von Paulus, der diesen Brief schreibt. Wenn du den Brief liest, dann merkst du, wie er ringt. Er ringt mit Worten um die Herzen der Menschen in Ephesus und sagt, oh, ich wünsche mir so sehr, dass ihr erleuchtete Augen des Herzens habt. Das ist seine Einstiegsformel in dieses Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Und heute lesen wir das als Gebet für die Gemeinde in Ulm, für die Gemeinde in Stuttgart, für die Gemeinde in Pforzheim, für die Gemeinde in Ehingen. Er betet, dass wir als seine Kinder, als Gottes Kinder, erleuchtete Augen des Herzens haben, damit wir erkennen, was das für eine kraftvolle Botschaft ist. Wisst ihr, die Realität der Auferstehung, die ist kraftvoll. Punkt. Daran kannst du und ich gar nichts ändern. Das liegt gar nicht in unserer Hand. Das ist einfach gegeben. Die Frage ist nur, ob wir das ergreifen, ob wir das im Glauben annehmen, ob wir erleuchtete Herzensaugen haben und im Bewusstsein dieser Realität im Glauben unterwegs sind, weil durch diesen Glauben die Realität Gottes zu unserer Realität wird. Weißt du, es gibt hunderte Menschen auf dieser Welt, die leben, als wenn die Story von Jesus nie geschehen wäre. Als wäre Jesus nie auf diese Welt gekommen, der Sohn Gottes. Als wäre er nicht gestorben am Kreuz für ihre Schuld. Als wäre er nicht von den Toten auferstanden. Als hätte er uns nicht seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt und uns neu gestaltet. Weil es sehr gut möglich ist, diese Realität zu ignorieren und liegen zu lassen. Hey, und du und ich, wir haben schon mal einen ersten Schritt gegangen. Hoffe ich zumindest, dass du diesen Schritt schon gegangen bist. Wenn nicht, nachher hast du die Chance, ihn zu gehen. Nämlich Ja zu Jesus zu sagen. Und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte, dass dein Wille mein Leben prägen soll. Ich möchte dir nachfolgen und dir vertrauen. Und bei all den Dingen, die möglich wurden durch seine Auferstehung, bringt Paulus uns hier drei Punkte nahe. Er nimmt uns in drei, ich nenne sie einfach mal Schätze mit. Okay, drei Schätze, die Teil deines Lebens werden dürfen, weil Jesus genau dafür gestorben und auferstanden ist. So, und wir satteln das Pferd von hinten auf. Wir nehmen den Punkt, den er zuletzt nennt, mal als erstes unter die Lupe. Und der Punkt heißt Kraft. Und damit ich euch wach halte, machen wir das einfach mal. Wir sagen mal gemeinsam Kraft, okay? Kraft, kriegst du das hin? Ja, das hat sich kraftvoll angehört. Sehr gut. Kraft ist dieser erste Schatz, der durch Jesu Auferstehung Teil deines Lebens werden darf. Und Paulus beschreibt es wie folgt. Er sagt, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Was für eine überwältigend große Kraft. Ich weiß nicht, ob du so ein Vokabel-Nerd bist, wie ich es manchmal bin. Ich liebe Worte. Und ich lese diese Worte, überwältigend große Kraft, und denke mir, wow, Paulus ist überzeugt. Paulus ist überzeugt, dass diese Kraft nicht irgendwie eine nette, sympathische Kraft ist, sondern eine überwältigend große Kraft. Und weißt du, das, was ich hier gerade lese, das ist die NGÜ, das ist die neue Genfer Übersetzung, das ist Schleichwerbung, okay, das ist meine Daily Bibel, die ich am liebsten lese. Aber manchmal lohnt es sich, gerade bei solchen Texten, auch in so eine Bibelübersetzung zu gucken, die versucht, die einzelnen Worte des Griechischen so nah wie möglich wieder ins Leben zu rufen. Und das macht zum Beispiel die Elberfelder, und wir gucken uns mal diesen Satz, damit wir da so ein bisschen reintauchen können, in der Elberfelder Deutsch an. Da heißt es nämlich, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Okay, ich weiß nicht, ob du irgendwie ein bisschen durcheinander bist von so vielen Kraftvokabular, aber das ist ziemlich viel Kraft in einem Satz, oder? Das ist so ein richtiger Vokabelsalat. Die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke nach der überragenden Größe seiner Kraft. Wow! Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal diese Worte tatsächlich unter die Lupe genommen. Und wenn du alles, was man ganz legitim auch ins Deutsche mit Kraft übersetzen darf, auch mit Kraft übersetzt, dann steht da, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist, nach der Kraft seiner Kraft. Das ist ziemlich viel Kraft. Das ist ziemlich viel Kraft. Weißt du, Paulus, er redet hier nicht aus der Theorie, er redet aus dem, was er persönlich erlebt hat. Er war unterwegs in ganz Israel, er hat die Kirche von Jesus verfolgt, er hat sie ins Gefängnis gesteckt, er war dabei, als Stephanus für Jesus gesteinigt wurde. Er hat die Kleider der Menschen getragen, die die Steine auf ihn geworfen haben. Und dann hatte er ein Rendezvous mit der Liebe und der Kraft Gottes. Und plötzlich gab es einen 180-Grad-Turnaround. Und derselbe Paulus, der gerade eben noch die Kirche von Jesus verfolgt hat, ist plötzlich derjenige, der sie baut. Der sie gerade eben ins Kittchen gesteckt hat, ist jetzt derjenige, der sie aus den Gefängnissen rausholt. Aus den wahren Gefängnissen des Lebens. Komm mal. Er ist derjenige, der plötzlich unterwegs ist mit einer Leidenschaft für das Königreich Gottes, für Jesus, weil er die Kraft Gottes erlebt hat. Und ich weiß, wir leben in Deutschland und wir kriegen das so schnell irgendwo vielleicht aus unserem Blickfeld, dass die Auferstehungskraft Gottes heute noch wirksam ist. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass du und ich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, Zugang haben zu der größten Kraft des Universums. Und sie tut heute noch Wunder, sie verändert heute noch Leben. Ich kenne Stories von euch, von mir. Wir wären nicht, wo wir heute sind, wenn die Kraft Gottes nicht in unserem Leben gewirkt hätte, oder? Hat da irgendjemand einen Amen für? Ich liebe es, Stories zu hören von Menschen, die die Kraft Gottes erleben. Wir haben gerade jetzt im März eine Taufe durchgeführt und da stand ein Mädel auf der Bühne und ich habe kurz gedacht, wow, ich kenne diese Lady gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist und habe mich schon gewundert. Dann hat sie gesagt, sie ist die Daisy und sie wollte eigentlich, bevor sie getauft wird, ihre Story erzählen. Sie hat einen Satz angefangen und ist dann so in Tränen ausgebrochen, dass sie es nicht hingekriegt hat, hat es nochmal versucht und hat das Mikrofon dann weggelegt und gesagt, bitte tauft mich, ich krieg's nicht mehr hin. So, dann haben wir sie getauft und sie hatte ein paar Wochen Zeit, sich ein bisschen zu erholen und dann stand sie bei einer Teamleit wieder auf der Bühne und hat ihr echtes Zeugnis erzählt. Ihr Zeugnis davon, wie sie vor wenigen Monaten erlebt hat, dass ihre Mutter gestorben ist und dass sie so in Verlustängste geritten hat, dass sie Panikattacken entwickelt hat, täglich unter Panikattacken leidet, Schlafstörungen entwickelt hat, psychosomatische Bauchkrämpfe jede Nacht erlebt, weil sie so von dieser Depression, von diesen Panikattacken, der Verlustangst geplagt wurde. Und das ging so weit, dass sie Essstörungen entwickelt hat, bis irgendwann meine Freundin zu ihr gesagt hat, hey, was du brauchst, ist Jesus. Und hat sie mitgeschleppt in so einen Gottesdienst und dann stand sie da in den Reihen und sie hat gesagt, während ihr gesungen habt, ja, also wir nennen das Anbetung, nicht so Singsang, aber sie meinte, während ihr gesungen habt, plötzlich habe ich die Kraft Gottes erlebt. Ich habe es auf den Boden gerissen, ich lag auf dem Boden, ich habe geheult wie ein kleines Kind, ich bin aufgestanden und wisst ihr, ich habe mich so fröhlich und leicht gefühlt wie seit Monaten nicht mehr. Ich bin schlafen gegangen, ich habe geschlafen wie ein Baby, ohne Bauchkrämpfe, ohne Panikattacken. Jesus hat mich vollkommen frei gemacht. Mit vielen Tränen erzählt sie diese Story. Hey, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Da hat ein anderer sich auch taufen lassen am selben Wochenende. Der war Polizist und irgendwann als Polizist, junger Polizist, vielleicht 18, 19 Jahre, hat er gesagt, kein Bock mehr auf Polizist sein. Ich werde Techno-DJ. Ist auch eine spannende Entscheidung, oder? Hat sich selbstständig gemacht, hat Partys gerissen, hat sich sein DJ-Equipment gekauft, ist durch Deutschland gezogen, sogar international als DJ hat aufgelegt, ist in Drogen gelandet, ist völlig abseits gelandet von dem, was man irgendwo erfülltes Leben nennen kann, isoliert, merkt, er rennt. Nee, dem nichts hinterher und so einsam geworden. Dann kam auch noch Corona mit dazu, er hatte keine Auftritte mehr, das Leben war so hinüber. Er hat sich geöffnet für alles Mögliche, für irgendwelche New Age-Geschichten, metaphysische Organisationen, hat sich irgendwo ausgestreckt nach Spirituellem, im Buddhismus und sonst wo gesucht und irgendwann mal ist er online auf eine Hörbibel gestoßen, okay, Halleluja für Hörbibeln. Und er hat sie angefangen zu hören und ich weiß nicht wieso, aber er hat sie angefangen zu hören in der Offenbarung. Das ist jetzt echt nicht so das Number One to Read Book, oder? Wisst ihr, was das Coole ist? Die Kraft Gottes kehrt sich einen Dreck darum, ob das Offenbarung oder 1. Mose oder Klagelieder ist, ja? Sie kann wirken, völlig egal. Nach 2 Kapiteln erzählt, lag er zitternd am Boden, weil er wusste, dieser Jesus ist König der Könige und den braucht er in seinem Leben. Hat sein Leben Jesus gegeben, hat online gesucht, was macht man, wenn man sein Leben Jesus gegeben hat? Ist auf eine Church in der Nähe gestoßen, die Ecclesia Gießen. Und heute ist er da Teil des Teams. Ein paar Wochen später kam seine Verlobte mit in den Gottesdienst. Die hat einige Monate lang gesagt, nö, ich will damit nichts zu tun haben. Aber wisst ihr, harte Werten werden manchmal weich. Man darf dranbleiben. Und dann kam sie mit in den Gottesdienst und dann saß sie da in der Predigt, hat unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe danach mit ihr gequatscht, weil ich wusste, die ganze Church betet für dieses Mädchen. Das war cool, das war richtig cool. Wisst ihr, ich war da ausnahmsweise in Gießen zu predigen und dann kamen die Leute und haben gesagt, Chrissy, nur dass du es weißt, wenn du nicht gut predigst, haben wir ein Problem, weil diese Lady sitzt da, die kommt noch nie in den Gottesdienst, die ist so unfromm. Und danach rede ich mit ihr und sie sagt, weißt du was, als ich da meine Hand gehoben habe und gebetet habe, da habe ich so erlebt, wie eine Kraft in mich eingezogen ist. Ist die Kraft Gottes, ist dieselbe Kraft, die Jesus damals aus dem Tod gerissen hat, die heute in dir lebt. Ist dieselbe Kraft, die Tote lebendig macht, die auch dich lebendig macht. Und ich will dir Mut machen von ganzem Herzen, diese Realität für dich zu erkennen. Lass deine Herzensaugen geöffnet sein und sei unterwegs mit dem Bewusstsein, es gibt Zugang zu dieser Kraft des Heiligen Geistes, die heute Versorgung schenken kann, die Hoffnung schenken kann, die Kraft Wunder tun kann, Heilung schenken kann, Befreiung schenken kann. Und viel, vielleicht das Allerwichtigste, ja, die dir ewiges Leben schenken kann. Ewiges Leben. Wisst ihr, ich merke vorne und hinten, ne, wie diese ganze Ukraine-Geschichte, Corona zuerst und dann Ukraine mit dazu, unsere Denkweise schon echt erschüttert. Wenn man plötzlich konfrontiert ist mit neuen Realitäten und sich Sorgen macht und Angst hat und sich echt fragt, wie sieht das aus mit der Sicherheit in Europa und wie sieht das aus mit Sicherheit prinzipiell im Leben? Und das ist ein gutes Stichwort, Sicherheit. Wir sind so gut in Deutschland darin, uns abzusichern, Versicherungen abzuschließen, für alles Mögliche. Ich mache eine Wette, du hast eine Hausratsversicherung, du hast eine, wie heißen die anderen Dinger, eine, ich weiß nicht, wie viele Versicherungen du abgeschlossen hast, Arbeitslosen, schieß mich tot, Versicherung. Ich habe mitbekommen, dass Jennifer Lopez, weiß nicht, ob man die heute noch hört, dass sie ihren Hintern versichern lassen hat, ja, für ein paar Millionen Euro. Wir können alles absichern, wir Deutschen sind so gut darin, alles abzusichern. Und wir sind so schlecht darin, uns mit dem Thema zu beschäftigen, was passiert eigentlich nach dem Tod. Und weißt du, es ist angebracht, sich zu versichern für das Leben nach dem Tod. Es ist nicht irgendwie naiv oder dumm, das zu tun, sondern es ist höchst intelligent, sich mit diesem Thema zu befassen und zu sagen, ich will Sicherheit, was danach passiert. Und hier ist die Predigt des Evangeliums. Es gibt nur eine Kraft im Universum, die in der Lage ist, dich aus dem Tod, aus dem ewigen Tod herauszureißen und dich ins Königreich Gottes zu befördern, wo du die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes leben darfst. Und das ist diese Power der Auferstehung, die du heute erleben darfst. Kling dich rein in die Kraft Gottes. Und da bleibt er nicht stehen, sondern er geht weiter und er sagt, er betet darum, dass wir eröffnete Augen des Herzens haben, damit wir erkennen, oh, jetzt muss ich mein Skript mal nachkommen hier, welcher Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereithält. Also dieser erste Schatz, den wir gerade entdeckt haben, ist die Kraft Gottes, die verfügbar ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt gibt es da so einen zweiten Schatz und der heißt Reichtum. Da sind wir ganz hellhörig, oder? Irgendjemand hier, der gerne reich wäre? Wow, alles Lügner hier im Haus. Wahnsinn. Ey, weißt du, das ist nicht meine Predigt, also jetzt schon die Predigt, aber dieses Wort, das schreibt Paulus, dass weil Jesus von den Toten auferstanden ist, wir Reichtum erleben dürfen. Jetzt wird spannend, hey. Reichtum, weißt du, wenn du gerade dich gemeldet hast oder auch nicht, weil du vielleicht gerne reich wärst oder auch nicht, will ich dir heute etwas sagen. Die reichsten Menschen auf der ganzen Welt sind die Heiligen. Wenn du dich fragst, wer ist der reichste Mensch der Welt, vielleicht denkst du an Jeff Bezos oder an Elon Musk oder an ich weiß nicht wen. Das sind arme Bettler im Vergleich zu dem ärmsten Heiligen auf dieser Welt. Vielleicht sagst du jetzt, okay, die Heiligen, wer sind denn das jetzt? Wisst ihr, in unserem Sprachgebrauch in Deutschland sind die Heiligen diejenigen, die irgendwie so ein abgefahren frommes Leben geführt haben, irgendwann mal vor 100 Jahren, dass sie heute als Steinsäulen in den Kirchen rumhängen. Aber wenn die Bibel von Heiligen redet, dann redet sie nicht von Steinsäulen, sondern redet sie von Menschen wie dir und mir. Dann redet sie von einer Kategorie Mensch, nämlich die Kategorie Mensch, die den Weg auf sich genommen hat, ans Kreuz zu gehen, dort am Kreuz ihre Knie zu beugen und zu sagen, Jesus, sei du Retter und Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld, mach mich völlig rein, zack, du bist ein Heiliger. So einfach ist das Ding. Ehrliche Umkehr, ehrliches in Anspruch nehmen, dass Jesus für dich gestorben ist, deine Schuld bezahlt hat, das macht dich zu einem Heiligen. That's it. Der erste Korintherbrief, der ist geschrieben an die Gemeinde in Korinth, an die Heiligen in Korinth. Und danach liest du, was diese Gemeinde treibt, ein paar Verse weiter und du denkst dir, was, Paulus, dienst du heilig? Der eine schläft mit der Frau von seinem Vater und der nächste verklagt seinen Nebensitzer aus der Church vor Gericht und die anderen fressen so viel beim Abendmahl, dass sie dick werden, während die Armen verhungern. What? Das sind nicht Heilige, das sind Gangster. Ja, yeah. Welcome to the house of God. Heilige sind Menschen, die nicht perfekt und vollkommen sind, sondern die einen perfekten, vollkommen Gott kennengelernt haben, Vergebung für ihre Schuld erlebt haben und deswegen seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit erleben dürfen. Du bist heilig. Das ist ein cooles Statement. Schau doch mal deinen Nachbarn in die Augen und sag, du Heiliger, du. Es ist so wichtig, das auch für sein Leben anzuerkennen. Du bist heilig für Jesus. So, und jetzt schreibt Paulus, dass diese Heiligen sich auf ein Erbe freuen dürfen, das auf sie wartet. Auf ein reiches, reiches Erbe. Ich habe mal ein bisschen unnützes Wissen mir angeeignet und habe gegoogelt, wer denn so der reichste Erbe der Welt amtierend ist. Okay, und ich bin gestoßen auf Hugh Grosvenor. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aber Hugh Grosvenor ist der mittlerweile eben 7. Duke of Westminster. Vor 5 Jahren ist sein Vater gestorben. Und seitdem ist er Erbe dieses Großgrundbesitzers in London, Westminster. Und sein Erbe wiegt 10 Milliarden Dollar schwer. Das ist eine ganze Menge Kohle, oder? Also, ich weiß nicht, wie dein Gehalt aussieht, aber ich müsste viele Leben arbeiten, um irgendwo mal an so eine Summe Geld zu kommen. Und ich habe den gegoogelt, diesen Hugh Grosvenor, und falls du irgendwann mal diesen Stream schauen solltest, auf welchem Grund auch immer, vergib mir. Aber du siehst dann so Bilder von einem gut aussehenden, wisst ihr, das Problem ist, der ist genauso alt wie ich. Das macht es nicht einfacher für mich, emotional. Gut aussehenden Typ, blondes, lockiges Haar, blaue Augen, strahlt in die Kamera, glücklich und selbstgerecht, sage ich jetzt einfach mal, okay? Und du darfst mich gerne dafür verurteilen, aber mein erster Gedanke war, du verwöhntes Milchgesicht. Du verwöhntes Milchgesicht. Dein Konto ist so fett gespickt. Und weißt du was? Dafür kannst du gar nichts. Dafür hast du nichts geleistet. Dafür hast du nichts getan. Du hast es dir mit keinem Meter verdient. Du bist einfach nur der Sohn vom richtigen Vater. Und während ich dieses Urteil spreche, macht es Klick in meinem Kopf und ich merke, wow, das ist meine Story. Das ist meine und deine Story. Weil du ein Heiliger in Jesus bist, hast du ein Erbe und dieses Erbe ist viel schwerer als 10 Milliarden Dollar. Und für dieses Erbe kannst du nichts, du hast nichts dafür getan, du hast es dir nicht verdient. Du bist einfach nur der Sohn vom richtigen Vater. Du bist einfach nur die Tochter vom richtigen Vater. Du hast einfach nur Zugang zu einem unglaublich reichen Erbe, das Gott für dich zur Verfügung gestellt hat. Und vielleicht sagst du, okay, wo sind die Dollars? Nein, 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 es geht hier um ein Reichtum an Herrlichkeit. Und falls du mich fragst, was ist denn das Reichtum an Herrlichkeit? Keine Ahnung, mein Lieber. Herrlichkeit, das ist so ein gewaltiges Wort. Eins weiß ich, es ist wertvoller als Geld. Und noch was weiß ich, dass diese Herrlichkeit ein Attribut Gottes ist, das so wunderbar, so unerschütterlich groß ist, dass Menschen in der ganzen Schöpfung sich danach ausstrecken, irgendwas von dieser Herrlichkeit Gottes zu verspüren. So eine Leidenschaft in uns, das Göttliche kennenzulernen. Und ein paar Verse zuvor spricht Paulus davon, dass wir für dieses Erbe an Herrlichkeit eine Anzahlung bekommen, einen Unterpfand bekommen, das uns jetzt schon so eine Art Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit geben soll. Und das ist der Heilige Geist. Und jetzt kriege ich plötzlich ein Gefühl dafür, was da auf mich wartet. Weil wenn das die Anzahlung ist, was ich mit dem Heiligen Geist schon hier auf dieser Welt erleben durfte, dann oh my goodness, ich bin ready für den Himmel. Da wartet was Gewaltiges auf uns. Ich habe Momente in der Gegenwart Gottes erlebt, ähnlich wie Daisy, das Mädchen, das ich taufen lassen habe, von dem ich gerade erzählt habe. Das war so hoffnungsvoll, das war so freisetzend, das war so tröstend, das war so leicht. Euch wünscht ihr dieses Erlebnis in der Gegenwart Gottes zu stehen und zu merken, egal was gerade irgendwie um mich, es ist alles so leicht und so zu Hause und so hoffnungsvoll in der Gegenwart Gottes. Und das ist erst die Anzahlung, Freunde. Das ist erst die Anzahlung. Euch wünscht ihr geöffnete Augen für dieses reiche Erbe. Wenn Menschen dich fragen, was machst du gerade im Leben, dann sollten wir uns vielleicht angewöhnen zu antworten, ich warte auf mein Erbe. Weil es einfach eine Power hat, immer wieder den Fokus darauf zu richten, dass wir für etwas Unglaubliches, Gewaltiges geschaffen und freigesetzt worden sind durch den Tod von Jesus Christus. Rein aus Gnade. Und da gibt es einen dritten Schatz, den Gott für uns eröffnet hat. Zugang zur Kraft Gottes, Zugang zu einem gewaltig reichen Erbe für all die Heiligen. Und dann spricht er davon, dass Gott uns unsere Augen öffnen soll, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Und ich glaube, wenn unsere Welt heute auch irgendetwas braucht, dann ist das Hoffnung. Dann ist es Hoffnung. Und damit rede ich nicht nur von irgendwelchen Menschen, die vielleicht gerade im Kriegsgebiet in Mariupol oder sonst wo sitzen, sondern ich rede von deinen Arbeitskollegen. Ich rede von deinen Nachbarn, ich rede von deiner Familie, ich rede von dir und ich rede von mir. Wir brauchen unbedingt Hoffnung. Ich bin absolut überzeugt davon, niemand hinterlässt größere Spuren in seiner Umwelt als derjenige, der voller Hoffnung ist. Hoffnung ist der größte Beeinflusser, den diese Welt braucht. Und du und ich, wir sind berufen zu einer unglaublich großen Hoffnung. Und weißt du was, diese Hoffnung, das ist das logischste Resultat, wenn wir merken, dass die anderen beiden Schätze, über die wir gerade gesprochen haben, Wirklichkeit für unser Leben sind. Wenn du weißt, dass du Zugang hast zur Kraft Gottes, die Jesus aus dem Tod gerissen hat. Wenn du weißt, dass ein Erbe auf dich wartet, das unfassbar reich ist, dann hat dein Leben nur eine einzige mögliche Konsequenz, nämlich, dass du ziemlich viel Hoffnung hast. Dass du mit einer Perspektive durchs Leben geht, die nicht nur auf die Umstände schaut, die gerade irgendwo so Realität darstellen an Corona und vielleicht Arbeitslosigkeit und vielleicht finanzielle Herausforderungen, vielleicht Eheprobleme, vielleicht Kinder, die nicht wollen, wie man es gerne will, vielleicht Jobsuche, vielleicht Krieg, vielleicht Angst vor, ich weiß nicht was. Nein, sondern dass du mit einer Perspektive nach vorne gehst, die den Blick heben kann und sagen kann, das Beste kommt noch. Ich weiß, dass ich eines Tages die Ewigkeit bei meinem Vater im Himmel verbringen werde. Und aus dieser Ewigkeitsperspektive heraus kriege ich Hoffnung für mein Hier und Jetzt. Bin unterwegs hoffnungsvoll. Wisst ihr, diese Hoffnung, die ist ziemlich ignorant. Die ist ziemlich rebellisch. Diese Hoffnung, die ist manchmal richtig trotzig. Sie trotzt sich davor, sich gehen zu lassen oder sich erschlagen zu lassen, sich niederdrücken zu lassen von Umständen, die um uns herum existieren. Sondern sie hält beharrlich daran fest, dass wir Zugang haben zu einer unerschütterlichen Kraft, dass das Erbe Gottes auf uns wartet und dass wir deswegen zu einer ewigen Hoffnung berufen worden sind. Wisst ihr, und Hoffnung im Deutschen ist auch so ein spannendes Wort. Wenn wir im Deutschen von Hoffnung reden, dann meinen wir da oft so ein bisschen emotional, vielleicht so auch naiven Zustand des Gemüts, oder? Also vielleicht kennst du das, dass du sagst, ich habe die Hoffnung, dass es morgen nicht mehr ganz so heiß ist wie heute, okay? Ist ja vielleicht eine berechtigte Hoffnung. Ist nur so, dass diese Hoffnung überhaupt keinen Impact auf dein Leben hat, weil die Sonne schert sich einen Dreck um deine Hoffnung, ja? Das hat keinen Einfluss. Wisst ihr, wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann redet sie nicht von einem momentanen, nur emotionalen Zustand, sondern redet sie von einem Schatz. Von einem Schatz, der Teil unseres Lebens, unserer Denkweise, das wird ein Eigentum für uns, der sogar in der Ewigkeit Bestand hat. Wir kennen Hoffnung eigentlich nur auf, wir hoffen auf etwas hin und dann ist dieses, auf was wir hinhoffen, eingetroffen und plötzlich ist die Hoffnung auch hops gegangen, weil es ist ja nicht so. Aber die Hoffnung, von der die Bibel spricht, das ist sogar noch größer als das. In Korinther 13 heißt es, dass es drei Dinge gibt, die ewig bleiben werden. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist ein Schatz, den trägst du im Herzen. Du bist hoffnungsvoll, weil Jesus Retter und Herr deines Lebens ist. Und diese Hoffnung, die will Jesus in dein Herz reinpflanzen. Die will er in dein Leben hineinpflanzen. Und weil wir so ein komisches Hoffnungsverständnis haben, haben wir auch so manche Sprichwörter, wie zum Beispiel, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, hast du bestimmt schon mal gehört, den Satz, vielleicht auch sogar selber schon mal gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und was verbindet sich hinter diesem Satz? Irgendwo so diese Lebensperspektive von, ja, es ist vielleicht naiv zu hoffen, aber wir halten an der Hoffnung fest, weil selbst wenn alles andere untergeht, das Letzte, was dann untergeht, ist die Hoffnung. Aber es ist eigentlich ziemlich traurig, weil es sagt, dass eventuell sogar diese Hoffnung untergehen wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weißt du, das mag ja wahr sein, diese Aussage für Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Für Menschen, die eine begründete Hoffnung in der Auferstehungsrealität Jesus haben, ist diese Aussage faktisch falsch. Diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Diese Hoffnung ist vor 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben, dann ist sie von den Toten auferstanden und seitdem ist es eine ewige, unerschütterliche Hoffnung. Es ist fest Teil deines Lebens und niemand und nichts kann sie dir jemals rauben. Oh Halleluja, ich wünsche dir diese Hoffnung. Ich wünsche dir diese tiefe Überzeugung. Mit meinem Retter kann um mich herum passieren, was will. Er hat meine Zukunft in seiner Hand. Hey, und in diesem Bewusstsein möchte ich dich herausfordern, deine Augen öffnen zu lassen. Deine Augen öffnen zu lassen. Ich lade euch mal ein, mit mir aufzustehen und einfach eine kurze Zeit auch vor Gott privat zu verbringen. Und es ist ein kleiner Schlenker, den wir machen, aber ich glaube, er ist wertvoll. Steht auch nicht auf dem Skript, aber ich habe es auf dem Herzen. Jesus ruft seine Jünger, er ruft die ganze Welt auf, Buße zu tun, umzukehren. Die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, wenn sie die Predigt Jesu zusammenfassen, in einem Satz, dann ist das, kehrt um, denn das Himmelreich Gottes ist nahe. Kehrt um, denn die Herrschaft Gottes ist nahe. Und dieses kehrt um, das verstehen wir oft sehr moralisch. Unser Bewusstsein von Umkehr, von Buße tun, bedeutet ganz oft, dass wir in einem Fall, in dem wir moralisch gefehlt haben, umkehren und eine andere Richtung einschlagen. Vielleicht bist du unterwegs als Ehebrecher. Hey, plötzlich ist da der Ruf Jesu, kehre um, tu Buße. Und ja, das bedeutet Umkehr, das bedeutet Buße, definitiv. Aber viel mehr. Es ist nicht nur ein bezogenes Umkehren auf deine moralischen Fehltritte, sondern eigentlich will Jesus dir ganzheitlich für jeden Aspekt deines Lebens eine völlig neue Denke schenken. Dieses griechische Wort dahinter, das ist das Wort Metanoia, das bedeutet so viel wie Sinneswandel, neues Denken. Eigentlich sagt Jesus hier an dieser Stelle, denke neu. Denke nicht wie früher, denke neu über das ganze Leben. Denke neu über Finanzen. Denke neu über Sexualität. Denke neu über Großzügigkeit. Denke neu über Gastfreundschaft. Denke neu über Dinge, vor denen du Angst hast. Denke neu über Job, über Beziehung, über Familie. Denke neu, denn das Königreich Gottes ist nahe. Und wenn Paulus sagt, er wünscht uns eröffnete Augen des Herzens, dann gibt es einen Schlüssel zu dieser Augensöffnung, zu dieser Offenbarung, dass wir es innerlich wow bei uns macht. Und das ist diese Umkehr, das ist diese Buße. Das ist vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, hier ist mein Denken, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Schaff es neu. Ich lege es dir hin, gestalte es neu. Nimm die Denkweisen weg, die voller Angst sind und ersetze sie durch neue, hoffnungsvolle Gedanken des Himmels. Nimm in meinem Herz, was so geizig und so eine Armseligkeitsmentalität unterwegs ist und ersetze es durch ein Bewusstsein für den Reichtum an Herrlichkeit, der auf mich wartet. Und überall, wo ich mich so kraftlos, so hilflos den Umständen ausgeliefert fühle, dann nimm diese Gedanken der Kraftlosigkeit von mir und ersetze sie durch himmlische Gedanken, die sich berufen auf die Kraft, die Jesus aus dem Toten gerissen hat, die heute in mir lebt. Und deswegen lasse ich einfach gerade jetzt mit mir deine Augen zu schließen. Und wenn du sagst, ich will an der Stelle umkehren, ich will Buße tun, dann heb doch mal deine Hände, damit wir füreinander beten können. Und ich will so gerne auch für dich beten, dass da eröffnete Augen des Herzens Realität in deinem Leben werden. Das sind einige Hände, super cool. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jedes Herz, das sich gerade erhebt und öffnet für eine neue Denkweise, für erleuchtete Herzen. Danke, dass du jetzt hineinkommst durch den Heiligen Geist und uns neu ausrichtest auf dich, auf den Heiligen Geist, auf deinen Willen, auf dein Wesen, auf das, was du für uns vorbereitet hast. Und dass wir unterwegs sein dürfen in dieser Realität, die du für uns am Kreuz eröffnet hast, indem du von den Toten auferstanden bist, nämlich dass wir Zugang haben zur Kraft Gottes, zum Reichtum an Herrlichkeit und zur Hoffnung der Ewigkeit. Amen. Amen. Und vielleicht können wir noch mal kurz die Augen geschlossen halten, um noch eine Frage hier in den Raum stellen zu dürfen. Und das ist die Frage, ob du eigentlich schon mal in deinem Leben ganz klar Ja zu Jesus gesagt hast. Hast du schon mal reagiert auf das Evangelium, auf die beste Botschaft des Himmels und gesagt, ich will, dass Jesus Retter und Herr in meinem Leben ist? Bist du ans Kreuz gegangen, hast deine Knie gebeugt und gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, mach mich zu deinem Kind. Ich will eins mit dir sein, ich will dir nachfolgen, ich will dir vertrauen. Und wenn du das noch nie getan hast oder wenn du das vielleicht mal getan hast, aber du hast dich in der Zwischenzeit weit entfernt vom Herz Gottes und du bist ohne ihn unterwegs, dann darfst du gerade jetzt diese Entscheidung von Neuem treffen. Und wir stellen uns da gemeinsam auf eine Zusage Gottes. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden in Joel 3. Und in der Apostelgeschichte wird es wiederholt. Und darauf stellen wir uns heute. Du kannst heute den Namen des Herrn anrufen und Rettung erleben. Ein Kind Gottes werden, ein Erbe Gottes werden. Und deswegen nochmal, während alle Augen geschlossen ist, auch die Frage an dich. Willst du diese Entscheidung heute treffen? Dann darfst du dich jetzt mal melden und ehrlich zu deinem Schöpfer kommen. Und ich sehe euch zwar nicht im Pforzheim oder im Livestream, aber ich lade euch, dich zu Hause ein, deine Hand zu heben, wenn du diese Entscheidung treffen willst. Hier im Raum, jetzt ist dein Moment. Du darfst dich super gerne melden, um diese Entscheidung auf Jesus, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Großartig. Hey, Gott sieht dich. Das freut mich riesig. Ist da noch jemand, der die Entscheidung treffen will? Hammer, Hammer. Cool. Hey, komm, wir beten gemeinsam und wir machen das ganz oldschool hier. Ich bete einfach mal ein Gebet Satz für Satz vor und ich lade uns als Church ein, mit denjenigen, die gerade diese Entscheidung getroffen haben, laut Satz für Satz dieses Gebet nachzubeten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dein Kind sein. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Und mach mich zu deinem Kind. Ich vertraue dir und ich folge dir nach. Von heute bis in Ewigkeit. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Das ist der Hammer.